das Buch Micha. Es geht um Gerechtigkeit, um Gottes Gericht, aber auch um einen Ausblick in die Zukunft voller Hoffnung. Micha ist es, der nach Gerechtigkeit schreit, weil diese im Land nicht mehr zu finden ist. Und Micha ist derjenige, der hart ins Gericht geht mit den Führern des Volkes wegen ihrer Ungerechtigkeit. Wegen ihrer Ungerechtigkeit ist es so, dass Gott sein Gericht auch über den Propheten verkünden lässt. Ihm zeigt, dass die Assyrer kommen werden, Israel erobern und auch das Nordreich gefangen geführt wird. Micha schaut auch in eine herrliche Zukunft hinein. All das lässt ihn Gott auch sehen. Er lässt ihn erkennen, dass ein Erlöser kommen wird, der das Volk wieder aufrichten wird. Trotz der Kürze dieses Buches ist Micha einer der wichtigsten Propheten. Und wir können auch davon ausgehen, dass er selber auch der Verfasser dieses Buches ist. Wer war Micha eigentlich? Micha stammt aus Moroshet Gat, so hieß diese kleine Ackerbaustadt im Südreich Israels, in der Nähe Gazas, also nicht weit entfernt von den Philistern. Und wenn wir von Micha sprechen, dann dürfen wir ihn nicht mit dem Propheten Micha verwechseln, der zur Zeit Ahabs wirkte. Wir alle als Bibelleser wissen doch, Ahab, der sich mit dem gottesfürchtigen König Josaphat verbündet hatte, um einen Krieg gegen die Assyrer zu führen, ließ dann alle seine falschen Propheten und Priester kommen, die immer ihm zum Munde geredet hatten, alles gut geweissagt hatten. Und sie weissagten ihm, ja, ziehe in den Krieg, du wirst schon Sieg haben. Und da war es Josaphat, der merkte, das kann irgendwie nicht stimmen. Und dann Micha und dann den gottlosen König Ahab fragte, hast du denn nicht noch einen Propheten, einen Mann Gottes? Und da war es Ahab, der sagte, ja, ich habe da einen Propheten Micha, aber ich hasse ihn, weil er mir immer Schlechtes weissagt. Der Micha, von dem wir jetzt lesen, dieser Schriftprophet, der zu den kleinen Schriftpropheten gehört, er wirkte zu den Königen Jotham, Ahas und Hiskia. Letzteres ist uns als Bibelleser doch gut bekannt. Und so wissen wir auch in etwa, zu welcher Zeit er wirkte. Ende des 8. Jahrhunderts. Eine Zeit, die schwer war. Eine Zeit, in der auch das Nordreich gefallen ist und alle gefangen genommen weggeführt wurde. Samaria, die Hauptstadt, in Schutt und Asche gelegt wurde. Was war eigentlich mit Jerusalem, die auch von den Assyrern bedroht, belagert wurden? Was ist mit dieser Stadt geworden zu dieser Zeit? Sie ist bewahrt worden. Durch Gottes Eingreifen ist diese Stadt bewahrt worden. Und so sehen wir, wie Gott auch eingreift und Micha die Botschaften verkündet, die Gott ihm aufträgt. Michas Botschaften waren bekannt, sie waren anerkannt. Und als 100 Jahre später Jeremia die bekannte Tempelrede hielt, wo er die Sünden des Volkes kritisierte, wo er ihnen sagte, dass auch sie, genauso wie das Nordreich, fallen würden. Da waren es die Priester, die Jeremia töten wollten. Man machte einen Prozess Und einige der Männer, die an diesem Prozess teilnahmen, erinnerten sich an die Worte Michas, die er 100 Jahre vorher gesprochen hatte. Und ermahnten, dass doch zu der Zeit, als Micha predigte und auch das Strafgericht androhte, man ihm nicht hinrichten ließ, sondern stattdessen das Wort annahm. Und so lesen wir es auch in Jeremia 26, wie man an die Worte des Propheten Michas dachte. Jeremia 26, Vers 18. Da sind es einige der Ältesten im Land, die sich für Jeremia einsetzten und sagten: Zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, weissagte ein Prophet Micha von Moreshet und sagte zum ganzen Volk Juda: So spricht der Herr Zebot, Zion wird wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zum Steinhaufen und der Berg des Tempels zur Waldeshöhen werden. Ließen ihn etwa Hiskia, der König von Juda, und das ganze Juda deswegen töten? Vielmehr fürchteten sie den Herrn. Die Worte, die Micha zur Zeit des König Hiskias sprach, sie trafen den König Hiskia sehr. Sie machten Eindruck und er beugte sich unter der Botschaft des Propheten Micha. Wenn wir an Hiskia denken, dann fallen uns auch Propheten ein, die auch zu dieser Zeit wirkten. Und somit wissen wir, wer auch zur Zeit Michas gleichzeitig wirkte. Welche Propheten wirkten da? Jesaja, Amos und Hosea. Auffallend ist, dass die Schriften von Jesaja viele Ähnlichkeiten aufweisen mit dem des Propheten Micha. Man könnte sagen, beide Propheten zur gleichen Zeit wirkten Schulter an Schulter, Hand in Hand. Nur noch Haggai und Zacharia, die letzten der drei Propheten nach der Gefangennahme, als das Volk wieder zurückkam, sie weisen noch größere Ähnlichkeiten auf. Doch so wie Jesus früher seine Jünger zu zweit aussandte, so sehen wir hier zwei Propheten, die zur gleichen Zeit wirkten und beide Ähnlichkeiten in ihrer Wirkung und in ihren Worten hatten. Was hatten beide, Jesaja und Micha, vorhergesagt? Was war übereinstimmend? Das Kommen Jesu Christi. Jesaja sprach von der Geburt, dass eine Jungfrau den Messias gebären würde. Und Micha sprach davon, vom Geburtsort. Als dann die Weisen kommen, 700 Jahre später, und fragen, wo ist der neugeborene König? Dann sind es die Schriftgelehrten, die schnell die Schriften öffnen, nachlesen und finden in Micha Kapitel 5, Vers 1 in Bethlehem. Welche Gemeinsamkeiten haben beide noch? Beide predigten vom Strafgericht, das baldige Einfallen der Assyrer. Sie redeten aber auch davon, dass Juda zunächst gerettet werden sollte, aber später auch in Gefangenschaft geführt würde. Sie verurteilten beide diesen äußeren Gottesdienst, der sich breit machte. Doch es gab auch Unterschiede zwischen diesen beiden Propheten. Welche Unterschiede sind es? Wo wirkten beide? Jesaja war derjenige, der an die Hauptstadt Jerusalem, an das Königshaus redete. Micha war eher derjenige, der an die Landbevölkerung seine Botschaft richtete, eher in den Dörfern und Kleinstädten wirkte. Und so sehen wir auch, dass Jesaja auch die Nachbarvölker anspricht, wobei Micha ausschließlich seine Botschaft an Juda und an das Nordreich Israel auch wendet. Micha, er war sich sicher, Gott hatte ihn zum Prophetendienst berufen. Was er von den falschen Propheten und Priestern nicht sagen konnte, als er sie beobachtet hatte, stellte er fest, sie predigten, um Geld zu bekommen. Sie predigten, um daraus für sich einen Nutzen zu gewinnen. Und so lesen wir in Micha Kapitel 3, Vers 5 folgende Worte. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk verführen. Sie predigen Frieden, wenn man ihnen zu essen gibt. Wenn man ihnen aber nichts ins Maul gibt, dann predigen sie, dass Krieg kommen wird. Aber er wusste, Gott hat ihn berufen. Und so lesen wir in Vers 8, ich aber bin voll Kraft und Geist des Herrn. So sehen wir, was sich in diesem Land bemerkbar machte. Die Priester predigten für das, was sie bekamen, für den Höchstbietenden. Anstatt für den Höchsten zu dienen, dienten sie den Höchstbietenden. Und wenn Geld zum Maßstab für Moral wird, dann ist das Ende eines Volkes schon vorauszusehen. Der Zerfall und all die großen Probleme, die damit einhergehen. Was ist die Botschaft des Buches des Propheten Micha? Nun, die Botschaft, sie lässt sich aus seinem Namen ableiten. Was bedeutet Micha? Wer ist so wie der Herr? Wer ist so wie Gott? Und Micha zeigt in großen, bedeutungsvollen Bildern, wie Gott ist. Jeder andere Gott ist neben diesem lebendigen Gott ein jämmerlicher Götze. Gott ist gerecht, heilig, er hasst das Böse, die Ungerechtigkeit, besonders die Heuchelei und den äußeren Gottesdienst. Und so wie all die anderen Propheten, die vor der Zeit wirkten, bevor Israel völlig zerstört wurde und das Volk gefangen genommen wurde, hören wir auch hier in dem Buch einen Dreiklang. Drei Themen, die immer wieder durchklingen. Israel hat Gottes Bund verlassen, welches Mose noch einmal im fünften Buch ihnen vor Augen gelegt hatte. Israel muss Buße tun. Und wenn sie keine Buße tun, dann kommt das Gericht. Doch das Gericht soll nicht das Ende sein. Auch unter Micha finden wir diese drei Themen wieder. Und seine Schriften, sie bestehen aus drei ernsten prophetischen Reden. Und jeweils werden diese Reden mit einem besonderen Ausdruck begonnen. Welchen Ausdruck verwendet er, um die Aufmerksamkeit seiner Hörer zu gewinnen, jedes Mal, wenn er eines dieser drei Botschaften an sie richtet? Was sagt man so, wenn man so die Aufmerksamkeit aller auf sich lenken möchte, auf etwas Besonderes lenken möchte, was man hervorheben möchte? Hört. Und so fängt er auch an. Hört. Kapitel 1, Vers 2 lesen wir. Hört all ihr Völker, sei aufmerksam Erde und alles, was sie erfüllt. Und dann kommt die Ankündigung des Strafgerichts über Samarien und Jerusalem. Kapitel 3, Vers 1. Hört doch ihr Häupter im Haus Jakob und ihr Fürsten im Haus Israel. Und dann folgt auch das Gericht über die Führer des Landes, über die Häupter des Landes, die getadelt werden. Und als er von der zukünftigen Herrlichkeit anfängt zu sprechen, lesen wir in Kapitel 6, Vers 1, hört doch, was der Herr spricht, mache dich auf und streite vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Und so sehen wir, er greift in besonderer Weise und konzentriert sich ganz besonders auf die Sünden der Führer des Volkes. Was so ein herausragendes Thema auch dieses Buches ist. Wer Macht hat, viel Einfluss besitzt und keine moralischen Halt, der nutzt alle Mittel und ist erbarmungslos seinen Mitmenschen gegenüber. Und so sehen wir in Kapitel 3, in den Versen 2 und 3, was die Führer des Volkes mit den armen, hilflosen Volk machten. Aber ihr hasst das Gute und liebt das Böse. Ihr zieht ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fresst das Fleischbein des Volks. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, brecht ihr ihnen auch die Knochen. In so drastischen Bildern zeigt der Prophet, wie sie sprichwörtlich dem Volk, dem eigenen Volk, die Haut über die Ohren ziehen und sie ausnutzen, selbst wenn Familien dadurch ihre Existenz verlieren. All das macht den Führern des Landes scheinbar keine Probleme. Und dabei haben sie auch noch die Vorstellung, durch einen äußeren Gottesdienst, durch viele Opfer, Gott gnädig zu stimmen. Doch diese Vorstellung, die nimmt ihnen der Prophet und zeigt ihnen, all das wird euch nichts nützen. Er weist sie zurück und so lesen wir in Kapitel 6, Vers 6, wie der Prophet zu den Oberhäuptern spricht: Womit soll ich den Herrn versöhnen, mich beugen vor den hohen Gott? Soll ich ihn mit Brandopfern, ein einjährigen Kälbern versöhnen? Wird wohl der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Nein, daran hat Gott keinen Gefallen. Stattdessen zeigt Micha, woran Gott gefallen hat. In ganz einfachen Worten, so einfach, wie wir es im Alten Testament von keinen anderen Propheten finden, was Gott gefällt. Und was ist es, was der Prophet sagt? Was ist dir gesagt, Mensch? Gerechtigkeit üben? Wir lesen es im Vers 6, da fasst er das ganz einfach zusammen, klar, für jeden verständlich. In Vers 8, entschuldigt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das kann man doch verstehen, das kann man doch nachvollziehen. Gottes Wort halten, Liebe üben, vor Gott demütig sein. Das ist, was Wert hat. Und so beschreibt er auch in den nachfolgenden Kapiteln auch das kommende Friedensreich des Messias, dass die Schwachen und Lahmen aus der Verbannung, aus der Gefangenschaft wieder zurückkommen werden, dass man die Schwerter, wofür man sie zum Kampf nutzte, nun zu Pflugscharen machen würde, dass all die Nationen zum Tempel Gottes strömen werden, um ihn dort anzubeten, und dass ein König, ein Nachkomme Davids, auf den Thron sitzen wird. Und dieser kommende König, so sagte er voraus, wird wie ein großer Hirte sein. Er wird aus Bethlehem stammen und sein Volk wie eine Herde weiden und Frieden bringen. Das erste Kapitel fängt mit Gottes großer Macht an, die er hervorhebt. Und das letzte Kapitel zeigt uns, wie Gott von großer Vergebung ist. Wer ist wie Gott, der so mächtig ist, aber gleichzeitig auch so gnädig, so gerne vergibt? Es gibt Besonderheiten, die wir in dem Buch Micha finden, die wir durchaus erwähnen sollten. Erstmal beschreibt er Gott in einem ganz eindrucksvollen Bild, wie er auf die Erde kommt und schreitet über die Erde und voller Grimm als mächtiger Krieger Berge sich davor erbeben und bersten und das ganze Land verzehrt. So lesen wir es in Kapitel 1, Vers 3. Denn sieh, der Herr wird von seinem Ort ausgehen und herabkommen und die Höhen des Landes betreten, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten werden, wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, die talwärts fließen. So wird Gott kommen. So eindrucksvoll beschreibt er Gottes Kommen und sein Gericht. Und das gleiche Gottesbild, welches der Prophet Micha an seine Zuhörer richtet, finden wir auch in den Propheten Jesaja im 24. Kapitel, der von der Verwüstung spricht, die am Tage des Herrn geschehen wird. Und so zeichnet Micha mit diesen Bildern die Größe und den Zorn Gottes, der sich gegen die Unterdrücker, gegen die Rechtsverdreher richtet. Aber er redet auch von der vergebenden Gnade Gottes. Obwohl er ein Prophet vom Lande ist, merkt man, dass er auch sprachliche Begabungen hat. Er verwendet ein Wortspiel mit einigen Städten des Reiches Juda. Ein Wortspiel, wie man das vielleicht im Deutschen machen würde. Wenn man von der Stadt Gießen sagen würde, Gott wird seinen Zorn über die Stadt Gießen ausgießen. So ähnlich macht er es im Hebräischen und erwähnt dann Stadtnamen, dessen Bedeutung er und Namen auf das Strafgericht Gottes anwendet. Lasst uns mal Kapitel 1, Vers 11 lesen. Kapitel 1, Vers 11, da wird uns von Bet-Esel geschrieben im letzten Teil. Das Leid Bet-Esels wird euch hindern, dass ihr euch da lagert. Im Hebräischen lautet es so ähnlich wie das Haus der Nähe. Wird euch kein Haus mehr der Nähe und des Schutzes sein, sondern Gott wird sich zurückziehen. Oder im Vers 14 von der Stadt Achzib, da lesen wir, mit der Stadt Achzib wird es den Königen Israels fehlschlagen. Achzib, was so viel heißt wie Trug und Täuschung. Und so ist dieses Wortspiel eine Bedeutung darauf hin, dass diese Stadt eine Täuschung für die Könige sein wird, für die Könige Judas und ihnen keine Hilfe bringen wird. Der Prophet Micha ist ein Prophet des armen Mannes. Er ist selbst unter bescheidenen Verhältnissen am Leben und er ist jemand, der das Los des Armen kennt, der gegen die Ausbeuter, gegen die Führer der Nation auftritt. Doch am Ende muss er feststellen, Israel hat vollständig versagt. Die Bosheit, die bei den Führern des Volkes anfing, hat sich durchgesetzt bis in die untersten Schichten. Und so lesen wir in Kapitel 7, Vers 2, welche Beobachtung er im Land macht. Die frommen Leute sind aus diesem Land verschwunden. Und es gibt keine Gerechten mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut. Jeder jagt den anderen, um ihn zu verderben. Und so sehen wir auch die gleichen Worte und auch die gleiche Botschaft in Jesaja im 1. und 5. Kapitel, der das ganze Leid auch beklagt. Das ganze Volk ist ganz und gar von Bosheit durchdrungen. Und Gottes Wahrheit haben sie gehen lassen. Und was sind die Folgen, die daraus entstehen? Wenn eine ganze Nation so im Unrecht lebt, sich so von Gott abgewendet hat, was sind so die Folgen, die man sichtbar erkennen kann, die der Prophet auch erwähnt? Die Folgen, sie machen sich bemerkbar in der zwischenmenschlichen Beziehung. Einer betrügt den anderen. Einer versteht den anderen nicht. Und das geht so weit, dass es bis in die Familien hineingeht. Und innerhalb der Familien man sich nicht mehr versteht, gegenseitig Schaden zufügt. Und so ist es, dass der Prophet die Folgen dieses boshaften Handelns auch herausstellt. Die eigenen Hausgenossen, sogar die eigene Frau, die Kinder, die Eltern, einer gegen den anderen gerichtet, als Folge davon, dass sich ein Volk von Gott abgewendet hat. Und wir lesen es in Kapitel 7, Vers 5. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen Freund. Hüte deine Zunge vor der, die in deinen Armen schläft. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter der Schwiegermutter, und die Feinde des Menschen sind seine eigenen Hausgenossen. Jesus zitiert Micha und zeigt, was geschehen wird, wenn man auch die Wahrheit ablehnt, dass die Feinde des Menschen seine eigenen Hausgenossen sein werden, dass man sich vom Vater entzweit, dass die Mutter sich von der Tochter entzweit, die Tochter von der Schwiegermutter und einer den anderen nicht versteht. Und so ist es Paulus, der auch diesen Gedanken aufgreift und zeigt, wohin eine gottlose Nation kommen kann, wenn sie Gott verlässt, dass einer den anderen nicht mehr versteht und einer gegen den anderen kämpft. Römer 1, Vers 28 lesen wir es. Römer 1, Vers 28. Voll von aller Ungerechtigkeit, Hurerei, oder Vers 28 vorher, und weil sie es nicht für wert hielten, Gott zu erkennen, hat sie Gott auch dahingegeben an ihren untauglich gewordenen Verstand, zu tun, was sich nicht geziemt. Voll von aller Ungerechtigkeit, Hurerei, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, List, Niedertracht, Angeber, Verleumder, Gotteshasser, Frevler, Hochmütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. So zählt er es immer weiter auf und zeigt, welche Folgen es hat, wenn man Gott nicht mehr gehorcht. Und wir wundern uns, warum es in unserem Land nicht mehr so gut funktioniert, warum Menschen sich einander nicht mehr verstehen. Jeder versucht, den größten Nutzen für sich auszubeuten und einer den anderen übervorteilt. Ja, wir sehen, dass Micha auch heute noch für uns viel zu sagen hat, dass da ein Zusammenhang ist zwischen dem Verstoß der Wahrheit und dem sozialen Unmut, der unter dem Volk herrscht. Doch das Buch hat auch noch mehr zu uns zu sagen. Denken wir doch allein an die tiefe Beschreibung des Gesetzes Gottes, welches so in einfachen Worten leicht verständlich auch uns vor Augen gestellt wird. In Micha Kapitel 6, Vers 8, ich habe es schon gelesen, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor seinen Gott. Jesus fasste auch den lieblosen Obersten gegenüber das Gebot Gottes in den Liebesgebot zusammen. Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Darin ist das ganze Gebot eingeschlossen. Doch all das fehlte dem Volk seiner Zeit. Diese Eigenschaften hatten sie nicht gehabt, trotz des äußeren Gottesdienstes. Gott hatte das aber auch nicht anerkannt, weil sie so als äußeren Gottesdienst vor ihm geführt hatten. Das war kein Ersatz für das, was er von den Menschen forderte. Das ist auch heute kein Ersatz. Und so sind auch wir als sein Volk angehalten, jeden Tag in Treue ihm zu dienen, sein Wort zu halten, Liebe zu üben und demütig zu sein vor ihm. Erst dann macht der Gottesdienst einen Sinn. Erst dann bekommen auch die Gebete eine Bedeutung. Das letzte Kapitel aus dem Buch Micha lässt uns einen Blick gewähren in das Herz dieses Gottesmannes. Und wir erkennen, dass er traurig ist. Er ist traurig über den Zustand, der im Volk herrscht. Er sucht Frucht und findet keine. Und so lesen wir es in Kapitel 7, Vers 1. Ach, es geht mir wie einem, der im Weinberg nachliest, wo man keine Trauben zu essen findet, und ich wollte doch gern die Früchte, die Frühfeigen, die meine Seele begehrt. Die frommen Leute sind aus diesem Land verschwunden. Er ist traurig über den Zustand und muss erkennen, so etwas wie Treue, Ehrlichkeit, Vertrauen gehört alles der Vergangenheit anheim. Und da, wo er es unter dem Volk sucht, findet er es nicht. Die Fäule der Oberschicht hat nun das ganze Land befallen. Und nun ist es so, dass einer den anderen betrügt, einer sich auf den anderen nicht mehr verlassen kann. Doch eine Hoffnung bleibt den Propheten, und das ist Gott. Wer ist wie Gott? Er kennt seinen Gott. Er weiß, da wo Gott ist, da ist auch Licht. Und er wird auch seinem Volk eines Tages wieder vergeben. Er wird ihm nicht verlassen. Er wird sein Versprechen halten und er wird es wieder aufbauen. Und darum blickt er so voll Vertrauen auf Gott. Und so lesen wir noch einmal in Micha 7, den Vers 18. Wer ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils die Schuld erlässt, der seinen Zorn nicht ewig behält, denn er ist barmherzig? Wer ist solch ein Gott wie du, der den Überrest sein Erbteil wiedergibt? Und wenn wir an den Überrest denken, fällt uns nicht auch eine Traurigkeit? Denken wir nur an das große Volk Israel, wie zahlreich sie waren, wie gesegnet sie waren, wie viele. Ein kleiner Überrest ist nur von der Gefangenschaft wieder zurückgekehrt. Wenn wir an die Zeit denken, in der wir leben, kommen wir uns nicht auch manchmal vor wie ein kleiner Überrest? Wenn wir so ins Land schauen, wie weit sich die Menschen von Gott entfernen, wenn wir so in das allgemeine Christentum so reinschauen, in all die Gottesdienste, die so gemacht werden, wie viel von dem ist nur äußerer Schein? Wie viel von dem wird von Gott überhaupt anerkannt? Und zieht er sich nicht auch von ihnen zurück? Zu den einsamen Überrest zu gehören, kann einen traurig stimmen. Aber denk doch daran, war das nicht der Überrest, der aus Babylon wieder zurückkehrte, aus dem Gott wieder eine neue Nation machte? Waren sie es nicht, die dann die Gebote Gottes hielten, so lange bis Jesus kam? Sicherlich, sie waren am Ende in der Gesetzmäßigkeit zu sehr gefangen. Aber dennoch sind sie nicht mehr zurückgekehrt in den Götzendienst. Und so ist es der Prophet Micha, der vorhersagte, dass Jesus kommen wird und in Bethlehem geboren wird. 700 Jahre lang schaute man auf Bethlehem, seit dieser Weissagung. Doch als Jesus nach 700 Jahren tatsächlich gekommen ist, Wie viele eilten nach Bethlehem, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und sagten, wo ist der neugeborene König? Waren es nicht diese Ausländer, die diesen Ort Bethlehem aufgesucht hatten? Einige Hirten, und nichts lesen wir, dass große Menschenmassen dahin geeilt sind. Und als Jesus dann zu wirken anfing, viele Jünger ihm folgten, dann zeigte er ihnen, ihr werdet Verfolgung leiden, euch wird auch Widerstand begegnen. Und viele der Jünger verließen ihn, und es blieb nur ein kleiner Überrest. Durch diesen kleinen Überrest hatte Gott etwas Neues gewirkt. Und so sind die letzten drei Verse des Buches Micha wertvolle Verse. Ja, wir können sagen, sie können mit zu den schönsten Versen der Bibel gerechnet werden. Und ich möchte sie noch einmal vorlesen. Wer ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils die Schuld erlässt, der seinen Zorn nicht ewig behält, denn er ist barmherzig. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Schuld vergeben und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue und Abraham die Gnade halten, wie du unseren Vätern in vergangener Zeit geschworen hast. Wer ist so ein Gott? Wer ist wie Gott, der wieder aufrichtet, der den Überrest hilft? Gott möchte uns Gnade schenken, dass wir zu den Überrest gehören, dass wir treu bleiben, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern fest an sein Wort halten. Amen.